Wir sind eigentlich immer noch Anfang des Jahres, oder? Ich weiß nicht, ob das Gefühl bei dir noch vorherrschend ist, also bei mir auch nicht. Ist mir einfach gerade in den Sinn gekommen. Wir sind immer noch ganz am Anfang des neuen Jahres. Und es lohnt sich vielleicht darum auch, nicht nur, aber auch darüber nachzudenken, wie es eigentlich so unserem Glauben geht. Wie geht es deinem Glauben? Vor zwei Wochen habe ich darüber geredet, wie wir unser geistliches Immunsystem stärken können und habe dazu eine Stelle aus dem 1. Thessaloniker gelesen, Kapitel 5, Vers 16. Dort haben wir gehört, dass der Paulus sagt, freut euch zu jeder Zeit, hört niemals auf zu beten und dankt Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. Freut euch zu jeder Zeit. Und wir haben darüber nachgedacht, wie das möglich ist und festgestellt, dass diese Art von Freude ihren Auslöser nicht im Sichtbaren haben kann, in unseren Lebensumständen, weil die ja dauernd wieder wechseln. Nicht im Sichtbaren, sondern es muss diese Art von Freude, die muss wie an einem anderen Ort gewurzelt sein und verankert sein. Nämlich in den Verheißungen von Gott, gegründet im Unsichtbaren und natürlich im Blick auf sein Kommen. Und heute möchte ich die Frage nachgehen, wie unser Glaube steht und wo ist unser Glaube verankert, wo ist er verwurzelt, wo ist er gegründet und ja, wie steht es um unseren Glauben, wie steht es um die Qualität von unserem Glauben? Hast du immer noch den kindlichen Glauben von früher, wo Gott alles zutraut? Oder der Glaube, den dir deine Eltern vorgesagt und hoffentlich auch vorgelebt haben? Glaubst du zum Beispiel immer noch, dass die Bibel Gottes inspirierte Wort ist und zuverlässig und maßgeblich für unseren Glauben? Es lohnt sich wirklich, über das nachzudenken. Ich glaube, es gibt Sachen, die unseren althergebrachten Glauben, und das meine ich jetzt nicht wertend, unseren althergebrachten Glauben, unser Fundament ins Wanken könnt bringen. Und was für Erfahrungen und vielleicht Gedankengänge oder auch Gedankengebäude haben vielleicht im Laufe der Zeit auch fast unmerklich deinen Glauben angegriffen. Es ist so, wie Rostmetall angreift und es langsam zersetzt. Ich muss die nächste Folie bringen. Ich denke, ihr kennt das, wenn du vielleicht am Wandern bist oder am Strand oder mit den Flipflops oder was auch immer, wie schnell du dort ein Steinchen drin hast. Also ich bin manchmal ganz erstaunt, wie die den Weg in meine Schuhe hineinfinden. Vor allem, wenn du noch höhere Schuhe hast und so. Aber ihr kennt das Gefühl, oder? Steinchen im Schuh, kleine Kieselstein. Es ist ja nicht so, dass die massiv stören. Das wäre es nicht. Aber sie lassen einem auch nicht wirklich in Ruhe. Da könnte es so Zweifelssteinchen sein. Da könnte es so Verstandessteinchen sein, die im Konflikt sind mit unserem Glauben. Es könnte Enttäuschungssteinchen sein. Und in unserem Leben können sich wirklich so Sachen ansammeln. Und das ist nicht schlimm. Das gehört einfach zum Leben. Die Frage ist mehr, was machen wir mit dem? Es gehört dazu, dass wir manchmal Zweifel haben. Dass wir mit unserem Intellekt in Quere kommen, mit unserem Glauben, mit dem, was wir glauben, oder Enttäuschungen. Kein Leben ist frei von Enttäuschungen. Also wollen vermeiden, dass wir enttäuscht werden, das ist keine gute Strategie, würde ich mal sagen. Sondern vielmehr lernen, wie gehe ich damit um, wenn ich enttäuscht worden bin, mit dem Schmerz, vielleicht mit der Wut. Aber wenn wir die Steine nicht aus den Schuhen rausnehmen, jetzt bei einer Wanderung, dann wird sich wahrscheinlich mit der Zeit unsere Gangart verändern. Oder? Und solange du das Stein im Schuh rein hast, umso vorsichtiger wirst du auftreten und wirst wahrscheinlich irgendwie so leicht davon hinken. Und wenn wir das auf unsere Nachfolge mit Jesus übertragen, ist das ähnlich. Wenn wir in unseren Glaubensschuh rein, wenn sich dort so Steinchen ansammelt, dann wird sich auch unsere Nachfolge sukzessiv irgendwie verändern. Ich kenne so Steinchen. Es würde mich verwundern, wenn jemand sagt, ich habe noch nie so Steinchen im Schuh gehabt, im Glaubensschuh. Ein Steinchen von mir, der mich mal so ein bisschen geplagt hat, das ist schon länger her, als ich angefangen habe, biblischen Unterricht zu machen, habe ich ein Buch gelesen über die Entstehung der Bibel. Und da ist mir bewusst geworden, dass der Sammelband, den wir in der Hand haben, daheim haben, dass der eine unwahrscheinliche Geschichte hat. Und dass die Bücher, die dort drin vorkommen, dass das nicht selbstverständlich ist. Da hat einmal eine Auslese stattgefunden. Welche von all diesen Schriften, und zur Zeit des Neuen Testaments redet man davon, dass es bis 5000 verschiedene Schriften umeinander hat, kursiert haben. Aber nur schon beim Alten Testament. Über Jahrzehnte, wenn nicht über Hunderte, sind Schriften dazugekommen, sodass zur Zeit von Jesus, wir könnten sagen, das Alte Testament gab, bestehend aus den Mosebüchern, den Propheten und den anderen Schriften. Und ich, bei mir sind dann richtig Zweifel aufgetaucht. Ich dachte, wie ist das möglich? Kann das Wort Gottes wirklich zuverlässig sein nach diesem wahnsinnigen Prozess? Und das Neue Testament ähnlich. Das Neue Testament in der Form, wie wir jetzt haben, natürlich nicht in Buchform, aber der Kanon, die Liste der massgebenden Schriften im Neuen Testament, das ist scheinbar erst gegen das Ende des 4. Jahrhunderts fest gewesen. Und da hatte ich wirklich so ein Problem mit dem. Und ich kann euch sagen, was mir damals geholfen hat, die Zweifel zu zerstreuen, das war Jesus selber gewesen. Nicht, dass er mit mir über das hat reden, so würde ich jetzt sagen. Aber ich habe gesehen, dass er selber die Bibel von seiner Zeit, das Alte Testament, sehr ernst genommen hat. Und dass er das als Wort Gottes angeschaut hat. Und ich dachte, okay, also wenn Jesus das kann, wenn Jesus dem Alten Testament, der Bibel von seiner Zeit, vertraut, obwohl sie eine unwahrscheinliche Entwicklung durchgemacht hat, dann kann ich dem noch lange vertrauen. Also das war ein so Steinchen, der Stein von der Zuverlässigkeit der Bibel. Ein anderer Stein war der Stein von der Wiederkunft von Jesus. Wir lesen in der Offenbarung, und ich glaube nicht nur in der Offenbarung, dass es heisst, ich komme bald. Und es ist vielleicht 2 Jahre her, als ich mal wirklich eine Krise geschoben habe, weil ich fand, Jesus, ist ja schön, hast du das gesagt, aber jetzt sind 2000 Jahre vergangen. Und ich habe mich nicht abspeisen mit dem Vers, ja, bei Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre, so die klassischen Antworten, die man dann an mich geben, oder? Dann habe ich wirklich, das war so ein Stein in meinem Schuh, der hat mich wirklich gestört. Das ist vielleicht 2-3 Wochen so gegangen. Und rausgeholt hat mich ein Bibelvers. Das ist ein richtiges Rema-Wort geworden. Der Bibelvers, der hat die ganzen Zweifel einfach aufgelöst. So wie die Sonne einen Morgennebel auflöst. Und es war kein Thema mehr gewesen. Ja, der Stein von der Wiederkunft von Jesus oder der Stein vom Konzept von der Hölle. Das ist auch so etwas. Ich habe es vielleicht schon mehr erwähnt, mein Vater ist jetzt 96 geworden im Januar. Es geht ihm wirklich ganz, ganz schlecht. Wir müssen aus dem Altersheim in die Klinik tun, das tönt so, gell? Psyche, das ist echt Psyche, wir müssen in Psyche tun, weil er gewalttätig geworden ist, er ist im Übergang in Demenz hinein und so. Und es ist für alle, für meine Geschwister, die zu ihm schauen im Aargau, sowohl für das Altersheim, eine mega Herausforderung. Es ist wirklich ein Leiden und eine Not. Und dann habe ich gedacht, wenn er doch noch sterben könnte. Wenn er doch noch sterben könnte. Es wäre für alle eine riesen Entlastung. Und der nächste Gedanke war, und wenn er verloren geht? Dann habe ich gedacht, ja nein, dann ist doch gescheiter, er lebt noch ein bisschen länger. Gut, ich muss schon sagen, mein Bruder, der auch gläubig ist, und ich, wir haben mit ihm manches gutes Gespräch geführt. Wirklich. Und mein Bruder ist noch ein bisschen offensiver, er hat dann auch oft evangelisiert. So, dass der Vater manchmal den Deckel zugetan hat. Wir konnten gut mit ihm reden, aber er hat sich nie auf Jesus einlassen. Er hat sich nicht auf Gott einlassen. Bis am Schluss. Und dann habe ich gemerkt, im Moment, das war so ein Kieselstein in meinem Schuh. Ich dachte, hey, soll ich jetzt dafür sein, dass er früher sterben kann? Ist er dann verloren in der Hölle? So weit verstehe ich bis heute die Aussagen von Jesus und auch von der Bibel. Okay. Alle, die schon in einer ähnlichen Situation sind, die wissen, das ist echt nicht einfach. Und natürlich noch ein letzter Stein. Das war der Zweifel über Gottes Verheißungen. Am Montag war die Abdankung und Beerdigung von Paul Vanhaften. Er ist in kurzer Zeit an Krebs gestorben, hat keine Chemo wollen, weil er gewusst hat, ich werde einen Weg sterben. 62, tolle Frau, tolle Kind. Ganz, ganz viel beten. Viel Fürbitte, viele Menschen, die vor dem Thron vor Gott vorstellig geworden sind, sagen, Herr, du kannst ihn doch nicht sterben lassen, der Mann ist so ein Segen. Und siehe, er stirbt. Er stirbt einfach weg. Zweifel an Gottes Verheißungen, dass er sagt, ich will die Kranken heilen. Jesaja kommt, um die Kranken zu heilen, unsere Sünden vergeben. Also das sind so Steine, die ich manchmal in meinem Schuh hinein habe. Was für Steine verirren sie vielleicht manchmal in deine Schuhe hinein? Oder vielleicht hast du gar so Steine jetzt in deine Schuhe hinein. Aber wie gesagt, die stören am Anfang gar nicht gross. Oder? Das ist so in der Peripherie von unseren Gedanken, gibt es dann manchmal so Sachen. Vielleicht reden wir dann mal zufällig darüber, wenn es erst in den Sinn kommt. Aber ja, gibt es in deinen Glaubensschuhen so Steinchen? Und wenn? Wie würdest du sie benennen? Was für einen Namen müsstest du so einem Steinchen geben? Und wenn es so ist, oder so wäre, oder mal so war, würdest du dich überhaupt getrauen, darüber zu reden? Dürfen wir in unserer Gemeinschaft, sage ich jetzt mal, dürfen wir über Zweifel reden? Dürfen wir dazu stehen, dass ich bei etwas Zweifel habe? Oder fällt man gerade über mich her? Dürfen wir uns frei äußern? Dazu stehen, dass ich einen Stein im Schuh habe? Also die normale Reaktion, wenn ich unterwegs bin und zu einer Steinschule, ich habe so Sandalen, die gehen Steine auch gerne hinten bei den Fersen, oder? Dann machst du das so, ziehst du noch nicht ab, aber schüttelst den Fuß, vielleicht geht er raus, vielleicht auch nicht, vielleicht rutscht er auch noch vorne. Irgendwann musst du vielleicht die Schuhe gleich abziehen. Wie gehe ich damit um, wenn ich vielleicht Zweifel habe an grundlegenden biblischen Worten? An Glaubensinhalt? Wo finde ich Halt und Sicherheit, wenn sich meine Erfahrungen nicht mit den Verheißungen und den Wahrheiten von Gott decken? Wenn da eine Diskrepanz ist. Das Wort Gottes sagt das, aber mein Leben sagt das. Wie gehe ich mit dieser Spannung um? Werde ich dann einen sogenannten Erfahrungsglauben entwickeln? Einen Erfahrungsglauben definiere ich so definieren, dass das, was ich erfahre und erlebe vom Evangelium, nur das, was ich erfahre und erlebe vom Evangelium, ist wahr. Nicht das ganze Evangelium, nicht die ganze Botschaft von der Bibel, sondern nur das, was sich in meinem Leben manifestiert, oder? Nur das, was vielleicht mein Intellekt auch aufnehmen kann. Nur das gilt schlussendlich noch für mich als Wort. Das, dem sage ich ein Erfahrungsglaube. Oder vielleicht entwickelt sich ein Gefühlsglaube. Plötzlich hat nicht mehr die Bibel eine Priorität, sondern ob sich etwas gut anfühlt oder ob sich etwas schlecht anfühlt. Auf was beruht denn eigentlich unser Glaube? In jungen Jahren, wie schon gesagt, vielleicht auf den Glauben von unseren Eltern. Oder im Kinderhort, was sie mir dort erzählt haben, Geschichten von Jesus. Später vielleicht, wenn man sich das Kindliche abgeleitet hat, auf den Glauben von der Kirche, wo ich drinnen aufwachse, wo ich Sachen unreflektiert übernehme, zur Freude vom Pastor und von allen Leitern. Oder von meinem Lieblingsprediger im Internet, keine Ahnung. Und wenn, müsste ich sagen, ja, woher haben denn die ihren Glauben? Also wir würden sagen, wir haben das gehört und gelesen. Woher haben denn die ihren Glauben? Kannst du mal eine Folie weitermachen? Also ich bin nach wie vor überzeugt, dass unser Glaubensleben schlussendlich und immer wieder neu sich wirklich am Wort Gottes muss orientieren. Auch wenn das manchmal schwierig ist. Unser Leben muss sich schlussendlich immer wieder am Wort Gottes messen lassen. Und nicht umgekehrt. Das Wort Gottes muss sich nicht an unseren Erfahrungen und unseren Gefühlen messen lassen. Das Wort Gottes, so wie wir es in der Bibel finden, ist ein unverzichtbares Fundament für unseren Glauben. Und es hat in der ganzen Kirchengeschichte den Christen immer wieder Halt geboten. Auch in ganz, ganz dunklen Zeiten. Zum Beispiel in Zeiten, wo der Besitz der Bibel mit Todesstrafe beleidigt worden ist. hat gleich irgendwo das Wort geleuchtet und Menschen Orientierung gegeben, so wie ein Leuchtturm des Schiff auf dem Meer. Also ich glaube, wenn wir das nicht hätten, als Leitstrahl durch all die Jahrhunderte, dann wären wir wirklich wie ein Schiff ohne Ruder in unruhigen Gewässern. Echt ausgesetzt, im Meer ausgesetzt. Dann wären wir irgendwie unserem Fundament beraubt. Und darum ist die Frage, auf was soll unser Glaube aufbauen? Was sollen wir denn noch glauben, wenn wir zum Beispiel der Bibel nicht mehr das gleiche Vertrauen gegenüberbringen wie vielleicht früher? Ich habe letztens mit jungen Leuten geredet, einer hat dann über Corona geredet und über Statistiken. Und er hat gesagt, ja, er glaubt keine Statistik mehr. Und ich glaube, viele von uns könnten das nachvollziehen. Und dann habe ich gesagt, ja, auf was vertraust denn du? Ich dachte, ja, das ist eine gute Frage. Also wir brauchen irgendetwas. Auf was kann ich mich verlassen? Kann ich mich auf Statistiken verlassen? Oder stimmt das, dass ich muss sagen, glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast? Was passiert, wenn wir das Fundament oder die Autorität der Bibel in Frage stellen? Der Autor vom Hebräerbrief, im Kapitel 4, ganz ein bekanntes Wort, da bin ich überzeugt, er sagt über das Wort Gottes, denn eines müssen wir wissen. Also er fokussiert, hat eins müssen wir wissen. Du kannst viel wissen und wieder vergessen, jetzt bei dem Vers. Aber eins müssen wir wissen. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft, das kannst du auch einblenden. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Nur schon, was ist das für eine Aussage? Und die Frage ist natürlich, erlebe ich das so? Oder ist das auch so ein Wort, das mit meinem Leben nichts oder nur wenig zu tun hat? Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das andere ist aber, dass ich selber am Morgen manchmal ohne Saft und Kraft bin und das Gefühl habe, das Wort gibt nichts her. Er sagt, das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie das Wort. Also er braucht ein Bild dazu, um zu sagen, wie scharf das Wort ist. Und dann sagt er auch, was es macht. Er sagt, es trennt, und scheinbar ist das etwas, was wir brauchen. Er trennt unsere Seele, unseren Geist, Mark und Bein. Es ist ein Richter von unseren geheimsten Wünschen und den Gedanken von unseren Herzen. Kann ich das einfach so auf die Seite tun, weil sich das vielleicht mit meinem Leben nicht deckt? Ich bin vor einiger Zeit auf etwas gestoßen, was mich recht nachdenklich gemacht hat. Und zwar gibt es eine zunehmende Strömung unter Christen, und das kommt, glaube ich, oft so, vor allem von den USA her, die sich immer mehr vom Wort Gottes abwendet. Von Kernworten, von elementaren Glaubensinhalten abwendet. Kannst du mir mal eine Folie geben? Es gibt einen Begriff für das, die tun sich zum Teil selber so benennen, progressives Christentum. Und ich weiß nicht, ob du das Wort verstehst, progressiv, aber als ich das erste Mal gehört habe, fand ich, tönt gut. Progressiv. Oder? Also scheinbar heisst das, progressiv heisst fortschrittlich, nach vorne gewandt. Ein fortschrittliches Christentum, ein Glaube, der nach vorne gewandt ist. Die Frage ist nur, wie der Fortschritt aussieht. Es gibt auch noch andere Wörter, die da gebraucht werden, anstelle von progressivem Christentum. Die einen reden auch von Ex-Evangelikalen oder von Post-Evangelikalen. Verschiedene Leute haben die Bewegung beobachtet. Ich habe mit zwei die letzte Zeit zu tun gehabt, natürlich nicht direkt. Aber das eine ist Alyssa Childers, wie man dem auch immer sagt. Sie hat ein Buch geschrieben, Anken. Sie ist als bilderbuchmäßige Christin genau in so ein progressives Christentum hineingeraten, in einen Kurs hinein. Sie sagt, das hat mein Glauben voll an die Wand gefahren. Ich hatte ein Glaubensblackout und Gott hat sich mir schlussendlich wieder angenommen und das über lange Zeit wieder aufgebaut. Und die anderen zwei, das sind zwei Brüder, zwei Schweizer Blogger, Paul und Peter Bruderer, die das auch ein bisschen verfolgen. Und wenn du selber etwas zu dem willst wissen, Google weiss alles. Aber sie haben so ein paar Sachen zusammengetragen, die charakteristisch ist für die Bewegung. Und das ist immer, da hat es natürlich auch alle Schattierungen drin. Aber wenn wir in ein paar wenigen Sätzen sagen müssen, was die Bewegung ausmacht, dann heisst das, progressive Christen meiden absolute Aussagen. Sie meiden das. Und sie sammeln sich typischerweise nicht mehr um Glaubensbekenntnis, wie das Kirche seit Jahrhunderten macht, oder um Glaubensaussagen. Sie schauen die Bibel vorwiegend als menschliches Buch an und betonen im Gegensatz dazu mehr so das persönliche Gewissen betonen. Oder vielleicht, sage ich jetzt in Klammern, oder meine Gefühle. Meine Gefühle sagen mir, was gut und recht ist und was nicht. Und die persönliche Lebenspraxis, Erfahrungsglauben. Scheinbar neigt die Bewegung auch dazu, so das ganze historisch-biblisch-jüdische Verständnis von Ehe und Sexualität abzulehnen. Und sie tun sich schwer, so mit evangelikalen Steckenpferden, eben Thema Himmel und Hölle, Gericht von Gott, der Opfertod von Jesus am Kreuz, mit der Begründung, dass so etwas Blutrünstiges nicht mehr in unsere Zeit hineinpasst. Und natürlich ist der christliche Glaube der einzige Weg zu Gott und ist die Bibel wirklich das einzig wichtige Buch, das wir haben. Wer von euch kennt den Herr Stamm? Der Hugo? Der Hugo Stamm? Er ist, wie muss man ihn bezeichnen? Er ist nicht ein Sektenbeauftragter. Ich weiß gar nicht genau, wer ihn beauftragt hat, aber er ist Sektenbeauftragter. Gestern auf Watson hat er etwas geschrieben, das Kreuz muss weg. Das Kreuz muss weg. Da könnte ich jetzt von ihm her noch verstehen. Aber die Alyssa Childers hat gesagt, dass ganz viele populäre christliche Blogger, Autoren, Redner progressiv sind und sich auch selber so nennen und ganze Denominationen voll sind mit Gläubigen, die sich auch so nennen. Dann werde ich hellhörig, mit wem der Herr Stamm das sagt. Das nervt mich einfach manchmal. Und ich staune mich, dass der sich neu für Jesus entschieden hat, weil ich bin hundertprozentig überzeugt, es gibt eine ganze Schar von Bettern und Fürbettern, die im Himmel oben nur für den Herrn Stamm vor dem Vater stehen. Sagen sie, ich meine, hat er mit dem Paulus auch geschafft, gell? Oder? Das schafft er mit dem Stamm. Soll gesegnet sein. Also es zeigt sich, dass wenn sich der Glaube dermaßen entleert, dass schlussendlich eine rechte Zahl von so progressive Christen Atheisten werden. Weil sie einfach das Fundament unter ihren Füßen, weil das einfach wegbröckelt, wegbröselt. Kannst du mal eine nächste Folie bringen? Ich habe ein gutes Zitat von einem Helge Stadelmann, er hat in dem Buch geschrieben Grundlinien eines bibeltreuen Schriftverständnisses. Er sagt, das Fundament lässt sich nicht ohne Gefahr beschädigen. Fundamente lassen sich nicht ohne Gefahr für das gesamte Gebäude beschädigen. Und ich habe mir dann überlegt, ja gut, ist überhaupt das Fundament da? Hat überhaupt jemand in deinem Leben ein Fundament gelegt? Deine Eltern, der Pfarrer, Sonntagsschullehrerin oder wer auch immer, keine Ahnung. Ich habe den Eindruck oder das empfinden manchmal, dass sich viele, nein, dass es Gläubige gibt, die sich schwer tun mit dem Glauben, weil nie ein sauberes Fundament gelegt worden ist. Aber wenn eins gelegt worden ist, dein Glaubensfundament, sieht das vielleicht so ein bisschen aus wie hier auf dem Bild? Das ist etwas, was im Laufe der Zeit passiert, oder? Ist doch so. Also etwas, was mir aufgefallen ist in all diesen Jahren, ist, dass es immer wieder junge, knackige Gläubige gibt, die voll on fire sind. 30, 40 Jahre später bist du noch ein guter Christ. Dass einfach das Leben, das nackt an dem Fundament. Und manchmal getrauen wir uns gar nicht darüber zu reden, wenn wir manchmal die anderen Christen fürchten, weil die das so gut wissen. Spannungsriss. Es ist interessant, vor einigen Jahren, hatten Peter und Anna Hauser, und falls ihr die Predigt nachher schaut, Peter und Anna, schönen Gruß an euch, die haben in Hundwil hinten ein wunderschönes Haus gebaut. Und nach kurzer Zeit hat das Haus Schäden gezeigt. Dass du plötzlich Türen nicht mehr richtig zutun konntest. Türen haben aber Klemmen. Lange Geschichte, kurzer Sinn. Absoluter Baupfusch. Die haben im Fundament gepfuscht. Da ist Wasser reingekommen. Das Fundament hat nicht gehalten. Und sie haben, glaube ich, in einem zweijährigen Krieg mit der Bank und dem Bauunternehmer schlussendlich das Haus wieder der Bank verkaufen können. Nimmt mich heute noch Wunder, wenn die Bank das noch angetreten hat. Also, wenn das Fundament nicht stimmt, dann ist einfach der Bau auch gefördert. Fundamente lassen sich nicht ohne Gefahr für das gesamte Gebäude beschädigen. Also ich habe euch von meinem Stein erzählt, von der Zuverlässigkeit über die Überlieferung der Bibel und was mir geholfen hat. Und dann möchte ich nochmal nachdoppeln. Ich möchte euch etwas fragen. Wahrscheinlich wisst ihr die Antwort nicht, aber das ist immer so, als Pastor ist das immer cool, wenn du eine Frage stellen und davon ausgehst, dass niemand etwas weiss. Was war eine der häufigsten Fragen, die Jesus an die Menschen in der damaligen Zeit gerichtet hat? Eine der häufigsten Fragen, die er an die Menschen in der damaligen Zeit gerichtet hat, an seine Zuhörer. Gut, vielleicht kommt jemandem etwas Sinn. Er hat immer wieder gesagt, in den Diskussionen mit den Leuten, was steht geschrieben? Was steht geschrieben? Habt ihr nicht gelesen? Er beruft sich auf das Alte Testament. Weil es ist ja so gewesen, die beim Judentum ein bisschen rauskommen, die haben nachher noch einen Haufen selber dazu gedichtet. Und in dieser Gefahr stehen alle Kirchen heute auch. Und wir wahrscheinlich auch. Keine Ahnung, was wir alles dazu gedichtet haben. Mündliche Überlieferung, selber ausgedenktes Zeug. Und Jesus hat das immer wieder müssen wie abbrechen. Das sagt er auch mit, ihr sagt, aber ich sage. Das ist auch so ein Spruch von ihm, oder? Also, was steht geschrieben und habt ihr nicht gelesen? So wie Jesus über das Alte Testament gedacht hat, das begegnet uns in den vier Evangelien durchgehend, durch das Band, durch alle vier Bücher durch. Und seine Haltung zu der Bibel von seiner Zeit, zum Alten Testament, glaube ich, hat für uns als Christen eine grösste Bedeutung im Umgang mit dem Neuen Testament. Ich habe gemerkt, die ganze Geschichte mit dem Kanon und der Liste von diesen Büchern, die die Bibel hineingehören, schlussendlich habe ich gemerkt, ich muss einfach Gott vertrauen, dass er wirklich allmächtig ist. Auch wenn meine Logik das nicht auf die Reihe bringt, wie das möglich ist. So, lass mich heute schliessen, noch mit einem Vers aus Matthäus 7, 24 bis 29 und einer kurzen Werbung, aber zuerst zum Vers, noch mal, wo wir eingangs gehört haben, wo Jesus nach einer rechten Lehrzeit dann Folgendes sagt und den Sack zubindet und sagt, Herr, darum gleicht jeder, der mein Wort hört und danach handelt, einer schlauen Frau, einem schlauen Mann und einer schlauen Frau. Denn er baut sein Haus auf felsigen Grund. Wenn es dann tut wie verrückt, stürmt und Hurricane und alles Mögliche, wird das Haus nicht einbrechen und es stürzt nicht ein, weil es auf Fels gebaut ist. Ein massives Fundament hat. Und dann kommt das Gegenstück. Er sagt, ja, aber jeder, der nicht auf das hören will, was ich sage, und schon gar nicht danach handelt, das sind wirklich ganz dumme Leute. Die haben ihr Haus auf sandigen Boden gebaut. Auf lehmigen Boden. Ein Fundament gelegt. Gerade auf den Humus. Wenn es dann dort rund geht, bricht das Haus ein, es stürzt ein und wird völlig zerstört. Und der letzte Satz, der finde ich voll cool und ist immer wieder eine Herausforderung. Für jedes von uns, der schon predigt oder gelehrt hat, ist das wirklich eine Herausforderung. Wo Jesus seine Rede beendet hat, sind manche Leute so beeindruckt gewesen. Und manchmal wünsche ich mir, das würde mir auch passieren. Manchmal frage ich mich, sind die Botschaften, die wir hier haben, so Weichspülen-Botschaften, die niemand mehr stören und allen angenehm sind? Klammer zu. Genau. Also, sie sind tief beeindruckt gewesen, dann hat so gelehrt, nicht wie ihre Schriftgelehrten, nicht wie ihre Theologen, sondern mit Vollmacht. Wie geht es deinem Glauben? Ich möchte etwas noch ganz, ganz wichtig sagen. Das, was ich über die progressiven Christen gesagt habe und über die Bewegung. Das heisst nicht, dass wenn du mal noch einen Zweifel hast oder hängen bleibst oder einbrichst, dass du wegen dem einfach ein progressiver Christ bist. Ich glaube, wir brauchen eine ganz offene Kultur, um offen über unseren Glauben und Unglauben zu reden. Das ist mir noch ganz wichtig, das einfach zu erwähnen. Ich dachte, jetzt habe ich ein schönes Eingeleid. Dann nachher bei uns in der Gemeinde, dass plötzlich jemand Zweifel äußert und dann jemand sagt, ja, du bist ein progressiver Christ. Eben nicht. Eben nicht. Gut, können wir die letzte Folie haben? Ihr habt das im Newsletter gesehen. Wir werden Februar, März, Anfang April so kleine Gruppen nach Mass haben, verschiedene. Eine, da geht es genau um das Thema Anken, Glaubenskrisen und Bibelskepsis. Da ja, möchte ich halt Werbung machen in eigener Sache. Regula Lehmann und ich werden das machen. Wir werden so zwei Teile haben, diese Übung. Ein erster Teil werden wir das Buch von der Alyssa Childers lesen. Das ist sehr biografisch, wie sie auch wieder zurückgefunden hat zum Glauben. Und auf der anderen Seite werden wir uns ein bisschen anschauen, wie man die Bibel auslegen kann. Was ist dort vielleicht wichtig? Was sollte man vielleicht wissen? Wie kann man auch mit schwierigen Bibelstellen umgehen? So. Wie geht es deinem Glauben? Vater im Himmel, und ich danke dir. Wir sind deine Kinder. Wir sind deine Töchter. Wir sind deine Söhne. Du trägst uns auf dem Herz. Und ich danke dir, dass du wirklich mit uns bist und dass du für uns bist. Und dass du ganz eine gute Adresse bist, um auch über Glaubenszweifel zu reden. Du wirst uns nie abwimmeln. Du wirst uns nie religiös bearbeiten. Aber du wirst uns lehren durch deinen Heiligen Geist, dass unsere Fragen aufgehen, dass unser Herz aufgehen, dass unser Vertrauen immer mehr tiefer wird und dass wir immer mehr verwurzelt sind in deiner Liebe. Amen.